Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Das ist ein Special Edition extra für Donald. Wir machen bei China weiter. Das heißt, das letzte Mal haben wir uns ja angeschaut, wie unser Bild von China entstanden ist, wie sich es über die Jahrhunderte verändert hat. Und die Generalisierung auf unseren eigenen Alltag besteht natürlich darin, dass wir uns immer auch bewusst sein sollten, dass wir uns in einer Welt der eigenen Bilder bewegen, die immer was mit der eigenen Biografie zu tun haben, aber immer nur ein Ausschnitt von Realität ist und dadurch uns die Möglichkeit gibt, das auch ein bisschen lockerer zu sehen, unsere Ansichten. Also nichts ist in Stein gemeißelt, denke ich mir. Insofern ist es immer ganz gut zu reflektieren. Ja, man hat eine Idee über Dinge, aber das ist nur momentan so. Das kann sich auch wieder ändern. Und es ist dann natürlich auch interessant, die anderen Sichtweisen kennenzulernen. Und dadurch entsteht für einen selbst auch Flexibilität, was eine Grundeigenschaft von Gesundheit ist. Heute schauen wir uns ein bisschen schon China an. Und zwar inhaltlich. Eigentlich ist es so ein bisschen eine Verortung, was wir bis jetzt gemacht haben, damit wir das so ein bisschen im Zeitstrahl zuordnen können und sehen, wo unsere zukünftigen Schwerpunkte liegen werden. Wir haben ja schon einiges zu China gemacht. Und interessant ist natürlich immer so diese verschiedenen Fäden zusammenzuführen, damit man so ein Gesamtbild bekommt. Das heißt, inhaltlich ist unser heutiges Thema die Shang-Dynastie. Und das ist die früheste Dynastie, wo schriftliche Zeugnisse bestehen. Und ich gehe vielleicht einfach mal die ganzen Dynastien einfach durch. Die Shang-Dynastie ist von 1600 vor unserer Zeitrechnung bis 1046 von unserer Zeitrechnung, also das Pi mal Daumen 3000 Jahre. 1046 bis 221 vor unserer Zeitrechnung kommt die Su-Dynastie. Und das ist der Zeitraum, der uns am meisten interessieren wird. Weil in diesem Zeitraum gibt es noch eine kleine Unterteilung. Es gab im ersten Beginn, also so die ersten 500 Jahre, Pi mal Daumen, hat das mit dieser Zentrale, beziehungsweise es gab einen König und der hat die einzelnen Fürstentümer verteilt. Und mit im Laufe der Zeit sind die Fürsten immer stärker geworden und die Zentralgewalt immer weniger, bis sie angefangen haben, sich gegenseitig zu überfallen. Und diese Zeit von 476 bis 221 nennt sich Zeit der streitenden Reiche. Und das ist genau die Zeit, wo zwei unserer Hauptproponenten gelebt haben. Einmal Konfuzius, auf Chinesisch Kong Fu Si, wobei Si ist dieser Titel alter Lehrer. Und der hat 551 bis 479, das heißt genau an dieser Zeitenwende innerhalb des Su-Dynastie, wo es instabil wurde, die ganze Geschichte. Und dann gibt es unser Freund Lao Zi. Das sind zwei Schriftzeichen, Lao, der Alte, und Zi, der Meister oder der alte Meister. Und der ist so ein bisschen mythisch. Das heißt, da weiß man nicht ganz genau, ob der wirklich gelebt hat, aber in der Ideengeschichte taucht er natürlich auf als Autor vom Tao Te Ching, was wahrscheinlich auch alle kennen. Und er war ein Zeitgenosse, glaubt man, von Konfuzius oder Kong Fu Si. Und zwar in der Weise, dass der junge Kong Fu Si zu Lao Tzu gegangen ist oder Lao Tzu. Und der Lao Tzu war der Hauptarchivar der Bibliothek vom König von Su. Und der Kong Fu Si ist zu ihm hingegangen und hat sich einführen lassen in die ganzen alten Traditionen. So lautet die Geschichte. Ob das wirklich historisch ist, weiß man nicht. Aber was für uns interessant ist, das ist so dieser Zeitraum, Pi mal Daumen, 500, 600 vor unserer Zeitrechnung. Dann gibt es, jetzt muss ich mal schauen, was ich hier noch alles mit... Ah, ich habe ja noch viel mehr mitgebracht. Also hier ist Kong Fu Si. Also der hat sehr viel geschrieben und es gibt ein dickes Buch, was wir uns anschauen werden, seine Gespräche. Dann ist interessant, dass aus der Shang-Dynastie, wo ich inhaltlich nachher noch ein bisschen was dazu sagen werde, eingehend in die Su-Dynastie ist das Grundlagenwerk, auf das die gesamte chinesische Philosophie und Religion basiert, entstanden. Das ist das I Ching. Kennen wir auch schon. Interessant ist, dass die Gründerkönige der Su-Dynastie das I Ching zusammengestellt haben sollen. Also die Sprüche und die Kurzkommentare. Und einen längeren Kommentar hat Konfuzius zu dem I Ching geschrieben. Insofern ist das I Ching Grundlage von der Lehre des Konfuzi, also des Konfuzianismus, und gleichzeitig Grundlage von Lao Tzu, sprich dem Daoismus. Und von ganz vielen anderen chinesischen Philosophien. Und die kommt Pi mal Daumen, mündliche Überlieferung wahrscheinlich 1000 vor unserer Zeitrechnung. Schriftlich wurde das dann erst später fixiert. Zur Orientierung, Zeitgenosse von Konfuzius und Lao Tzu war in Indien der Buddha, 5. Jahrhundert. In Griechenland Plato, kennen wir auch schon. Dann kommt die nächste Dynastie, Jin-Dynastie. Hat relativ kurz nur gedauert, von 221 bis 27 vor unserer Zeitrechnung. Und die kennen manche vielleicht, weil es da etwas ganz Berühmtes ausgegraben wurde. Das war der erste chinesische Kaiser, Qing irgendwas, könnte ich nachschauen, wie er heißt. Und der hat ja in seinem Grabmal hat er diese Terrakotta-Armee bauen lassen. Und der hat auch, ich glaube, er oder sein Nachfolger, müsste ich nachschauen, das werden wir das nächste Mal uns dann vielleicht genauer anschauen oder irgendwann, hat er auch sämtliche klassischen chinesischen Bücher verbrennen lassen. Dadurch ist die Überlieferungslinie, alles was vor der Qin-Dynastie war, extrem dünn, weil ganz, ganz wenige Werke nur überlebt haben. Wie geht's dann weiter? Kennen wir auch schon die Han-Dynastie, Pi mal Daumen 206, vor unserer Zeitrechnung bis 220. Das ist so die Schnittpunkt, wo Griechenland weniger wurde und die Römer mehr wurden. Ja, also der Höhepunkt der Römer. Dann haben wir noch was vergessen. Vor der Qin-Dynastie kennen wir auch schon Alexander der Große. 300 irgendwas vor unserer Zeitrechnung. Also der gehört auch hier so rein. Dann Han-Dynastie in Rom war die Blüte der Stoa. Ich habe den Seneca mitgebracht, aber ich hätte auch den Marc Aurel mitbringen können oder den Epiktet. Weil die waren genau alle in dem 1., 2. Jahrhundert unsere Zeitrechnung. Spannende Parallelen. Ich habe es einfach der Vollständigkeit halber mitgebracht. Inhaltlich wird uns das nicht interessieren. Unser Schwerpunkt hier liegen. Hier hat sich die ganze chinesische Philosophie kristallisiert und alles, was danach kam, ist dann, kam halt dann danach. So, dann geht es weiter. Dann kommt Jin-Dynastie. Das ist so ein Zwischending. Für uns nicht so richtig relevant, weil da nicht so viel passiert ist. Was interessant ist, dann gab es wieder so eine Aufspaltung, die südliche und die nördliche Dynastien, 420 bis 551. Zu dem Zeitpunkt kam Bodhidharma nach China. Dann kommt wieder, nicht so interessant, Sui-Dynastie für uns. Und dann kommt interessant, da haben wir aber noch wenig zu gemacht, Tang-Dynastie, 618 bis 907, unsere Zeitrechnung. Und das war die Zeit, wo die ganzen berühmten Zen-Meister gelebt haben. Wo die ganzen witzigen Geschichten entstanden sind, die dann kommt wieder so Zwischendynastie, 5 Dynastien und 10 Königreiche, sprich, die Dynamik bei diesen ganzen Dynastien ist ja eigentlich immer die, es gab Zentralgewalt, die ist dann irgendwie zersplittert, ist weniger geworden, dann gab es Streit und dann kam wieder eine Zentralgewalt, dann wieder weniger und einmal intern zentral, also weniger, oder es gab externe Invasoren und haben dann die Macht übernommen. Und die nächste Dynastie, die für uns vielleicht noch interessant sein könnte, ist die Song-Dynastie. Und das war die, die die Geschichten aus der Tang-Dynastie gesammelt haben, wo der Buddhismus auch stark war, aber schon ein bisschen bergab ging, weil er zu einem Massenphänomen wurde. In dieser Zeit sind die großen Koransammlungen entstanden in China. Und das war auch die Zeit, also um 1200, wo dann der Zen-Buddhismus von China nach Japan kam. Insgesamt kam der Buddhismus von China nach Japan schon um 500. Was uns ja interessiert ist, Zen kommt, kennen wir auch schon, Yuan-Dynastie. Ich habe die deswegen rot gemacht, weil das ist von den Mongolen. Genghis Khan, hatten wir auch schon, Kublai Khan, mit Marco Polo, seinem Reisebericht. Das hatten wir das letzte Mal.
Letztes Mal war das.
Ja, also da wird uns jetzt nicht mehr so stark interessieren, weil es inhaltlich für die Philosophiegeschichte nicht mehr so interessant ist. Und dann kommt schon die Ming-Dynastie. Die Ming-Dynastie ist deswegen interessant, weil da schon viel Handel mit Europa stattgefunden hat. Manche kennen vielleicht diese Ming-Vasen. Das heißt, die haben Porzellan auch für Europa gemacht. Und für unsere Zeit war das die Renaissance. Also da hat die Renaissance begonnen, 1500 irgendwas, 1400 irgendwas. Und ich habe mal also die von Michelangelo, ja, das war die Zeit von Michelangelo. Da sind wir eigentlich erst kulturell wieder aufgewacht. Das ist nämlich ganz interessant. Die haben sozusagen so eine mehr oder weniger durchgängige Dynastiegeschichte, wo die Dynastien sich immer wieder abgewechselt haben, aber die Kultur wurde immer differenzierter. Bei uns kam halt das Mittelalter und ja. Und dann der Vollständigkeit halber, die letzte Dynastie war die Qing-Dynastie, auch von außen, Manchu. Und die hat bis 1911 gedauert und da ist dann der letzte Kaiser entmachtet worden. Ich finde es spannend, einerseits die Themen, die wir schon hatten, zeitlich zuzuordnen und andererseits auch zu sehen, also was für eine umfangreiche Geschichte die Chinesen schon hinter sich haben. Wir haben da ein bisschen Griechenland, wenn wir uns irgendwie mit Griechenland identifizieren würden. Wir haben ein bisschen Rom, okay. Das sind vielleicht 1000 Jahre.
Da ist noch nichts.
Und wenn dann kommt.
Das ist ein ruhiger Reich, also das ist schon natürlich.
Okay, dann haben wir noch.
Ja, aber das ist Europa ist nicht so weit vorbei. Also mythologisch gesehen,
nichts damals. Ja, aber wer definiert sich heute über das?
Ja, also wie gut, ich bin eine Rumin, aber für mich beginnt es da eigentlich mit dem Stier der Europa.
Aber vom Selbstverständnis.
Natürlich.
Ja, also und die Chinesen definieren sich natürlich über die ganze Linie.
Das Kontinuum ist nicht.
Genau, das Kontinuum. Natürlich hatten wir schon Kulturen, verschiedene Kulturen. Dann habe ich noch was vergessen. Hier, in der Zeit, Qing-Dynastie. Jetzt habe ich sie endlich. Ah, ich habe noch was vergessen. Also einmal hier, Yuan-Dynastie war Genghis Khan, die Mongolen, Sturm aus dem Osten. Und Qing-Dynastie waren die Engländer mit dem Tee und der Opiumkrieg. Das gehört dahin. Ab der Ming-Dynastie bis zum Ende der Qing-Dynastie haben die europäischen Kolonialherren begonnen, sich China aufzuteilen. Und das war eigentlich auch die Zeit, wo China zumindest in den letzten 100 Jahren ziemlich drunter gelitten hat. Also das ist so ein bisschen der Zeitstrahl. Und dann würde ich gerne für heute... Also wir beginnen von ganz vorne. Von ganz vorne deswegen, weil in der Zhang-Dynastie, und das finde ich eine ganz nette Geschichte,
wo ist mein Buch?
Wie die draufgekommen sind. Das ist nämlich eine Geschichte, und da will ich jetzt nicht den falschen Namen sagen. Und zwar ein Paläograf, was immer das ist, also ist er ein Paläologe oder so.
Jemand, der über das Alte schreibt.
Wang Yirong, Rektor der Kaiserlichen Universität von Beijing. Und der ist an Malaria erkrankt und geht dann in so eine traditionell chinesische Kräuterapotheke und lässt sich Drachenknochen geben. Und Drachenknochen ist nämlich ganz was Spezielles. Also für die chinesische Medizin wird das dann verrieben und mit anderen Sachen zusammengemischt. Was sind diese Drachenknochen? Das sind einmal, sind das wirklich von Dinosaurier, alte gefundene Knochen, die da zerrieben werden.
Fossilien,
genau. Er hat dann in seiner Tüte, hat er so diese Schildkrötenpanzer gefunden und hat da so witzige Ritzungen gesehen. Und dann dachte er, was ist denn das? Und dann hat er sich das mit seiner Lupe genommen und hat es genauer angeschaut und hat festgestellt, das sind ja Schriftzeichen. Und dann ist er in alle Apotheken in Beijing gefahren und hat überall diese Drachenknochen aufgekauft und hat die dann zu Hause zusammengesetzt beziehungsweise halt geschaut, ob es da Überschneidungen gibt, ähnliche Zeichen und so. Und so ist die älteste chinesische überlieferten Schriftzeichen gefunden worden. Und die stammen so aus dem, also 1200 oder sowas in dieser Größenordnung, ist weltgeschichtlich nicht die älteste Schrift, weil die älteste Schrift... Na Claudia, was ist die älteste Schrift?
Du bist...
Keilschrift. Die Sumerer, genau. Die sind nämlich Pi mal Daumen 3500 vor unserer Zeitrechnung. Die Chinesen sind in Anführungszeichen. Ja, man muss immer sagen Anführungszeichen, weil andererseits ist das immer noch die Schrift, die immer noch aktuell ist. Wer schreibt denn heute noch in Keilschrift? Also, Also was war das mit dieser Shang-Dynastie? Wobei ich frage mich ja, wenn es da so wenig oder eigentlich kaum Quellen gibt, woher wissen dann die Historiker so viel über die Shang-Dynastie? Also auch da muss man mit den Daten wahrscheinlich vorsichtig sein. Aber es gibt natürlich Geschichten. Was uns interessiert ist, erstmal gab es einen zentralen König als Herrscher. Das heißt, es gab einen zentralen Staat. Der Staat war natürlich noch nicht so groß wie das heutige China, sondern viel, viel kleiner. Aber immerhin gab es einen starken König und es gab eine starke Bürokratie, einen starken Verwaltungsapparat. Und gleichzeitig gab es, und das zieht sich durch die gesamte chinesische Geschichte durch, das muss man, glaube ich, immer mitdenken, gab es die Idee, dass wir umgeben sind von ganz vielen verschiedenen nicht körperlichen Wesenheiten. Manche sagen Geister, andere sagen Ahnen. Die Herkunft dieser verschiedenen Wesen ist halt unterschiedlich. Manchmal sind es ehemalige Verstorbene. Ja, ehemalige Verstorbene gibt es nicht, aber halt Verstorbene, ehemalige Lebende.
Ehemalige.
Ja, ehemalige Verwandte.
Jetzt sind sie ja Wesen und früher sind sie Verstorbene, ne?
Ja, stimmt. Okay, also.
Reinkarnation glaubt, sind sie vielleicht schon Matonreis.
Ja, also die Idee der Reinkarnation gab es zu dem Zeitpunkt in China noch nicht, sondern die haben gleichzeitig mit den Leuten hier gelebt. Das heißt, wir sind jetzt hier nicht zu fünft, sondern Hunderte sind hier, Hunderte. Du siehst sie offensichtlich nicht, ja. Aber die Spezialisten, die das sehen könnten, das sind die Schamanen. Die kennen wir im Prinzip auch schon irgendwie. Also das sind die Spezialisten, die Kontakt halten konnten mit diesen Wesen, weil nämlich die Idee dahinter steckt, ist, diese nicht körperlichen Wesen beeinflussen unser Leben. Und zwar beeinflussen das Wetter, beeinflussen Krankheiten, beeinflussen den Lauf der Geschichte, also ob ich in einer Schlacht gewinne oder nicht. Also haben unmittelbare Relevanz für die, die hier körperlich leben. Und deswegen muss man sich mit denen gut stellen. Wobei, die haben sich das, also ihre Projektion, wie sie sich dieses nicht gegenständliche Welt vorgestellt haben, war sozusagen ein bürokratisches Jenseits. Das heißt, da gab es bestimmte Regeln und nach diesen Regeln, wenn man die eingehalten hat, hat man das und das bekommen. Also die haben nicht Geister so verehrt als mächtige Wesen, denen man irgendwie also sich niederwerfen muss oder aufgrund ihrer Macht untertan sein muss, sondern das waren Handelspartner. Das heißt, sie haben mit denen verhandelt und dann haben die denen was gegeben und dafür sind sie davon ausgegangen, dass sie dann was bekommen haben. Da gab es richtige Listen offensichtlich. Wenn ich das und das ihm gebe, kriege ich das und das. Sehr bürokratisch, würde ich jetzt sagen. Das heißt, es gab ein ausgeklügeltes Orakelwesen und das kennen wir jetzt auch schon. Also wie haben sie es gemacht? Einerseits haben die Schamanen, sind sie in Trance gegangen und haben also Kontakt mit diesen Wesenheiten aufgenommen. Andererseits gab es ganz viele Methoden, wie man ein Orakel befragt. Und das bedeutet also in China, dass man also irgendwelche Schildkrötenpanzer genommen hat, was draufgeritzt hat und dann geschaut hat, also wo ist der Panzer im Feuer gesprungen. Und das hat man dann interpretiert. Oder man hat irgendwelche Schulterknochen von irgendwelchen Tieren genommen und hat da was draufgeritzt, ins Feuer gelegt und geschaut, wo die Sprünge sind. Und daraus hat sich dann also dieses I Ching entwickelt. Das heißt, es ging immer darum, herauszufinden, wie kann ich in einer bestehenden Situation am besten in Resonanz mit dem Gesamten optimal handeln. Das hat man dann versucht mit diesem Orakelwesen. Das heißt also, zu jeder wichtigen Entscheidung wurde beim Hof immer irgendwie ein Schamane oder ein Orakelpriester befragt, egal um was es da ging. Und das ist dann also immer mehr weniger in den Hintergrund getreten. Und die Kaiser, die letzten Kaiser, haben dann sozusagen die Macht übernommen und dann waren sozusagen nicht mehr die nicht gegenständlichen Kräfte wichtig, sondern die Kaiser haben dann gesagt, sie sind jetzt die Götter. Das heißt also Hochmut hoch drei, müsste man sagen. Und dieser Hochmut hat dann zu grauslichen Exzessen geführt. Sie sind in Ihrem Größenwahn, haben Sie Leute massakriert. Es gab jede Menge Menschenopfer, wobei Menschenopfer gab es immer in diesem Bereich, aber die haben das auf die Spitze getrieben. Das hat dann dazu geführt, dass Sie im Höhepunkt Ihrer Grauslichkeiten abgesägt wurden. Von eigenen Generälen dann also abgesetzt wurden und der letzte Kaiser von der Shang-Dynastie ist dann in seinem Palast verbrannt. Und dann begann diese Zhou-Dynastie und das wird aus der Perspektive von Laozi und Gongfuzi als das goldene Zeitalter Chinas interpretiert. Das schauen wir uns aber dann das nächste Mal an. Das ist die Basis. Und das Basisbuch, sage ich jetzt mal, der Zhang-Dynastie oder was daraus entstanden ist, war das I Ching. Und das ist die Mutter aller chinesischen Philosophien. Punkt.